Ja, meine Damen, meine Herren, jetzt ist es wirklich an der Zeit. Wo ist der Gabriel denn? Unser Dirigent ist weggelaufen. Ah, da ist jetzt, Entschuldigung. Aber dass wir dir und deinem Chor mal sehr herzlich danken, es ist einfach prima. Ich stelle mir immer die Frage, wie bei dir Einstellungsgespräche ablaufen. Das muss doch mit Vorsingen verbunden sein, das geht doch gar nicht anders. Aber lieber Gabriel, also herzlichen Dank, das ist eine wunderschöne Geschichte, die du uns hier jedes Mal bereitest. Aber jetzt... Ja, bisher gesprochen haben vor allen Dingen Frankfurter Kolleginnen und Kollegen. Übrigens, ich habe ich habe gar nicht gedrängelt. Wahrscheinlich wurde es ihr nur auch langsam warm, kann ich auch behaupten. Aber nach den Frankfurtern jetzt ist es mir eine besondere Ehre, Friedhelm Meyer von der Heide hier zu begrüßen. Auf der Heide, Entschuldigung. Ich glaube, ihm verbindet, und er wird uns einiges dazu sagen, auch einiges mit Ingo Wegner. Er ist mit Ingo Wegner damals aus Bielefeld dann hierher gekommen, war von Anfang an dann wissenschaftlicher Mitarbeiter, hat sich hier in Frankfurt dann habilitiert in Informatik, aber studiert hat er Mathematik und auch promoviert ist er in Mathematik. Ging dann als C3-Professor nach Dortmund, vor Ingo. Der folgte ihm dann ja nach, leider. Und von da aus dann jetzt zu seiner jetzigen Wirkungsstätte nach Paderborn. Und auch er ist besonders hoch ausgezeichnet, ist Leibniz-Preisträger von 1992. Und wir freuen uns sehr, dass er bereit ist, hier auch ein wenig zu dieser Feier beizutragen.
Ja, herzlichen Dank für die einführenden Worte und ganz herzlichen Dank für die Einladung hierhin. Ich habe mich sehr darüber gefreut, nach Frankfurt eingeladen zu werden, zur Einweihung eines Lernzentrums, das Ingo Wegner gewidmet ist. Frankfurt und Ingo Wegner, das waren für mich das war für mich der Startpunkt, wenn man so will, meiner akademischen Karriere. Ich hatte in Bielefeld promoviert, hatte dort schon viel mit Ingo Wegner zu tun, in dem Sinne, dass Ingo Wegner für Veranstaltungen die Übungsaufgaben stellte, die ich als Tutor dann vermitteln musste. Und in Bielefeld hieß das nicht nur vermitteln, ich musste erst mal lösen. Es gab nicht die Idee, dass die Mitarbeiter, die Aufgaben stellten, den Tutoren auch noch sagten, wie die Lösungen sind. Das heißt, das war immer ein richtiger Kampf. Und dann gab es auch ab und zu dieses zu Kreuze kriechen, zum Mitarbeiter zu gehen und zu sagen, ich kriege das nicht raus. Dann war es oft ein richtig tolles Erlebnis festzustellen, die Mitarbeiter konnten es auch nicht. Ja, wie gesagt, ich war dann zusammen mit Ingo hier in Frankfurt von 1980 bis 1986 mit einem Jahr Pause, die ich in den USA verbracht habe. Das war sicherlich eine Zeit, die mein wissenschaftliches Arbeiten auch mein Arbeiten als wissenschaftlicher Lehrer, aber auch mein Gefühl für Hochschulselbstverwaltung entscheidend geprägt haben. Obwohl wir nie gemeinsam publiziert hatten, wir hatten immer sehr unterschiedliche Arten von wissenschaftlichen Interessen, zwar beides angesiedelt im Bereich Algorithmen und Komplexität, aber wir haben sehr viel über Ergebnisse diskutiert. Irgendwie ist nie ein gemeinsames Paper rausgekommen. Irgendwann ganz spät ist es uns aufgefallen, hat uns beiden leid getan, aber eigentlich fanden wir es gut, dass wir uns in dem Sinne eigentlich beide nie gebraucht haben. Ja, als letztes vielleicht, es geht heute um die Einweihung eines Lernzentrums. Da möchte ich erstmal den Frankfurter Kollegen gratulieren. Der Name Ingo Wegner ist ein Name, der passt natürlich hervorragend zu einem Lernzentrum. So ein wunderbarer Lehrer wie Ingo Wegner ist ein toller Namensgeber dafür. Herzlichen Glückwunsch für diese Wahl. Und bevor ich anfange, ein letztes Wort. Es geht um ein Lernzentrum und in dem Sinne möchte ich auch meinen Vortrag nicht unbedingt als einen klassischen Festvortrag verstehen. Ich rede hier oben und Sie hören zu oder schlafen ein. Insbesondere auch an die Studierenden gerichtet. Fragen Sie einfach dazwischen, so wie Sie es in Vorlesungen oder in anderen Vorträgen auch machen. Es geht schließlich um Lernzentrum, es geht um Lernen hier. Würde mich sehr freuen, wenn Sie das tun. Ich frage vielleicht auch manchmal in den Raum hinein, bin natürlich dann mehr an Antworten von Studierenden interessiert, als von so ein paar Experten hier vorne, die das sowieso bestimmt alles ganz einfach können. Also fragen Sie einfach nach. Und wenn Sie hinterher das Gefühl haben, Mensch, das könnte ich eigentlich auch. Ich glaube, dann habe ich das Ziel meines Vortrags erreicht. Gut, und ein bisschen unter diesem Aspekt habe ich auch das Thema ausgewählt, Local Strategy, lokale Strategien für die Koordination von Schwärmen von Robotern. Ich sollte dazu sagen, die Folien sind in Englisch, ich werde in Deutsch reden. Und wenn ich ab und zu ins Englische abgleite, dann liegt das daran, dass dieses Deutschreden doch manchmal ein bisschen ungewohnt geworden ist. Vielleicht gleich auch, um in Richtung von, das kann ich auch, darauf einzugehen, die Mitarbeiter, die Co-Autoren, die da unten stehen, die Leute, mit denen ich das gemeinsam gemacht habe, Bastian Degner, Barbara Kempkes, Peter Kling und Jaroslav Kutilowski. Das sind alles ehemalige, derzeitige oder zukünftige Promoventen bei mir in der Arbeitsgruppe. Und auch das für vielleicht so ein Hinweis, das können Sie auch. Gut, worum geht's? Was sind Koordinationsprobleme? Was sind solche Koordinationsprobleme von Robotern, über die ich reden möchte? Es ist ein sehr einfaches Konzept. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine riesige Ebene, einen Fußballplatz oder sowas, und da haben Sie 200 Roboter draufgestellt. Roboter, das sind so bewegliche Maschinen, die können fahren, laufen, was auch immer, sie können sich bewegen. Und stellen Sie sich auch vor, die können gucken, die können sehen, die können sogar rundum, die haben sogar eine Rundumsicht. Die einzige Einschränkung ist, und die ist hier natürlich formalisiert, ich rede hier über ein sehr theoretisches Konzept, die Einschränkung ist, die sehen alles, was im Abstand von, sag mal, 5 Metern ist und sonst nichts. Das sehen sie genau. Das heißt, wenn ein Roboter im Abstand höchstens 5 Meter ist, dann wissen wir genau, der steht da und da, in der Richtung und so weit weg von mir. Wenn einer 6 Meter weit ist, sehen Sie gar nichts. Den kennen Sie gar nicht. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben die ganze Wiese voller Roboter stehen und Koordinationsprobleme oder auch Formationsprobleme in diesem Bereich. Da kann man sich jetzt eine ganze Menge von Problemen vorstellen. Und ich werde auf 2 eingehen, weil sie besonders einfach und gut handhabbar sind. Das erste ist das sogenannte Gathering-Problem. Das heißt, das Problem, alle Roboter sollen zusammenkommen, sollen sich in einem Punkt treffen. Auf den ersten Blick natürlich eine ganz simple Sache. Es könnte zum Beispiel ein Roboter schreien, hallo, kommt alle zu mir, alle kommen und das Problem ist gelöst. Aber wie gesagt, das funktioniert in diesem Modell nicht, weil ich sagte, jeder sieht nur 5 Meter weit. Ich mache gleich ein paar Beispiele dafür an. Also das Gathering-Problem wäre ein solches Problem. Ich könnte auch sagen, die sollen irgendwelche anderen Formationen, anstatt alle auf den Haufen zu laufen, sollen sich im Kreis aufstellen, so wie im Kindergarten. Oder sollen sich, was weiß ich, im Dreieck aufstellen oder auf eine lange Linie stellen oder irgend so etwas tun. Ein spezielles Problem könnte auch so aussehen, ich stelle mir vor, die Roboter stehen schon auf einer Linie, aber nicht auf einer geraden Linie, sondern auf einer sehr gewundenen Linie. Von einem Startpunkt A zu einem Startpunkt B. Und was sie tun sollen ist, so wie man das hier unten sieht, die sollen von dieser gewundenen Linie ja, möglichst auf die kürzeste Linie laufen. Das ist die gesamte Aufgabe. Und eventuell, das kommt häufig dazu, vielleicht auch Roboter, die im Moment auf einmal gar nicht mehr notwendig sind, die gehen dann nach Hause. Das ist aber nur ein Nebenaspekt. Solche Probleme möchte ich anschauen. Und hier nochmal das, was ich eben schon sagte, was ist die eigentliche Herausforderung dabei? Grundsätzlich sind das simple Probleme. Die Herausforderung dabei ist eben die ich eben schon nannte, unsere mobilen Roboter. Die können nur ihre Nachbarn sehen, in einem festen Radius, das, was ich eben sagte, auf dem Sportplatz 5 Meter weit gucken. Was anders sehen die gar nicht. Das heißt, was sie tun müssen, ist, sie müssen Entscheidungen treffen, nämlich die Entscheidung, wo laufe ich jetzt eigentlich als nächstes hin, nur auf der Basis dessen, was sie in ihrem Radius 5 Meter sehen. Da müssen die sehen da andere Roboter und jetzt musst du entscheiden, wo laufe ich eigentlich hin. Das ist so ein elementarer Schritt, den nur ein Roboter durchführt. Das heißt, es geht hier um ganz einfache lokale Regeln, und da, dieses Lokal stand hier auch im Titel, lokale Regeln, die die Roboter benutzen müssen, aber das Ziel ist ein globales Ziel. Alle sollen sich in einem Punkt treffen, alle sollen sich auf einer Linie aufstellen. Jeder kann nur ganz lokale Regeln anwenden. Das Ergebnis muss ein globales Ergebnis sein. Das ist etwas, was natürlich nicht nur in diesem Roboter-Szenario wichtig ist. Das ist ein ganz wesentliches Konzept, eigentlich heutzutage überall, wo man über riesige Netzwerke redet. Schon TCP/IP ist ein lokales Protokoll, auch wenn es nie wirklich so genannt wird, ein fast lokales zumindest. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein riesiges, dynamisch, ein riesiges, bewegliches System, etwa alle Leute, die ein Handy haben und vielleicht im Multi-Hop-Modus arbeiten, eine wirkliche zentrale Kontrolle ist in vielen solchen Bereichen nicht mehr möglich. Diese lokale Kontrolle wird das sein, was man braucht, insbesondere im Zusammenhang mit ständigen Veränderungen, mit Fehleranfälligkeit von Systemen. Und dafür ist also dieses hier nur ein sehr schönes Beispiel, das ein sehr schön geometrisches Beispiel ist, das man schön illustrieren kann und wo man sehr interessante Fragen bearbeiten und auch interessante Algorithmen entwickeln kann. Hier ist ein Beispiel. Hier stehen so ein Haufen Roboter rum, die blauen und auch der violette Punkt da, das sind die Roboter. Den violetten schauen wir uns mal genauer an. Ich habe um den mal, ich hoffe, jetzt ist sogar ein bisschen eine Kugel hier, der Projektor ist gut. Ich habe um den mal den Sichtradius gebaut. Das ist der Bereich, so wie weit er gucken kann. Das heißt, dieser rote Roboter, der sieht nur diese vier blauen Roboter, alles dahin sieht er gar nicht. Und hier ist eine mögliche Regel, was der tun könnte, eine lokale Regel, nur mal ein Beispiel zu geben. Der könnte zum Beispiel sagen, ich schaue mir meine Nachbarn an, berechne den kleinsten Kreis, der alle meine Nachbarn einschließt, und da gehe ich in die Mitte. Er würde also diesen Kreis berechnen. Ich habe jetzt die anderen ausgeblendet, denn der rote Roboter sieht die anderen ja nicht. Der weiß von denen gar nichts. Er würde diesen Kreis berechnen. Das ist der kleinste, alle seine Nachbarn umschließende Kreis. Und dann wird er in die Mitte gehen. Was passiert, wenn die Roboter das immer wieder machen? Hat jemand eine Idee? Das ist so eine typische lokale Strategie. Ist nicht so klar zu sehen, was eigentlich passiert in so einem System, ne? Die machen das stundenlang. Was passiert? Hatten Sie gegähnt oder hatten Sie sich gemeldet? Ich habe es nicht verstanden. Okay. Da funktioniert wirklich Gathering. Die treffen sich in einem Punkt, vorausgesetzt, dass das System, dieser sogenannte Unit Discard, der darunter liegt, zu Beginn zusammenhängend war, dann ist am Ende, sind alle Roboter in einem Punkt. Die konvergieren nicht nur dagegen, die springen wirklich alle auf den gleichen Punkt. Das muss ich sagen, hier abstrahiere ich natürlich. Wirkliche Roboter können sich nicht stapeln. Die würden Riesenprobleme kriegen zum Schluss, weil sie sich im Weg stehen. Das sind Dinge, von denen ich abstrahiere. Bei mir sind Roboter einfach Punkte. Das ist so eine ganz einfache lokale Regel. Auch da sieht man schon, es ist nicht einfach zu verstehen, was die eigentlich tut. Bevor ich jetzt einfach vorstelle, was ich im Vortrag machen möchte, möchte ich ganz kurz sagen, wie kann man überhaupt in solchen Modellen nicht nur über was passiert im Limit, was passiert, wenn ich das System genügend lang laufen lasse, reden möchte, sondern wenn ich auch über Zeit und über Effizienz und über Kosten, so wie Sie das gewohnt sind aus Algorithmenvorlesungen, wenn ich darüber reden möchte, dann muss ich sagen, was ist eigentlich ein Zeitschritt, was ist eine Runde. Und da gibt es in diesem Distributed Computing Setting, wo man dies natürlich einordnen kann, eine Menge von Modellen. Ich möchte das nicht so explizit machen, wie es hier steht, nur ganz kurz sagen. Im Wesentlichen können Sie vorstellen, wir zählen Runden. Und eine Runde ist einfach ein Zeitabschnitt, in dem, ich sage es mal so ganz lax, jeder Roboter mal dran war. Jeder Roboter war mal dieser Rote, das heißt, war derjenige, der aktiv war. Es kann Probleme geben, wenn die gleichzeitig arbeiten, möchte ich aber hier nicht drauf eingehen. So was ist eine Runde. Und diese Runde, die wollen wir erst mal zählen. Ich habe hier drei verschiedene Varianten von solchen Rundenmodellen hingeschrieben, aber möchte ich nicht wirklich darauf eingehen. Ich möchte noch eine Bemerkung dazu machen. Dieses Teil der Runden ist gut und schön. Was man eigentlich, das eigentliche große Problem bei allen mobilen Geräten, inklusive bei Robotern, ist weniger die Zeit als die Energie. Die laufen nämlich alle auf Batterie, die kann man ja nicht ans Kabel stecken. Das heißt, irgendwann bleiben die stehen. Das heißt, was man eigentlich versuchen sollte bei solchen Algorithmen, man sollte versuchen, die Energie zu minimieren. Und die hängt von zwei Sachen ab. Die hängt einmal wirklich davon ab, wie weit laufen diese Roboter insgesamt, die gesamte Distanz, die sie rennen, denn das kostet Energie. Aber es hängt auch, wenn auch nicht, vielleicht nicht ganz so stark, von der Zahl der Runden ab. Denn in einer Runde muss ein Roboter ja zum einen seinen Nachbarn beobachten, muss er hinschauen, da muss er berechnen, hört sich alles noch nach wenig Energie an. Das Problem ist aber, das sollte er typischerweise machen, wenn er steht. Das heißt, er muss dann erst mal stehen bleiben und er muss hinterher wieder starten, beschleunigen. Und das ist auch, je nachdem, was für eine Art von Antrieb man hat, durchaus eine teure Sache, die auch zu einer Runde gehört. Dummerweise sind das natürlich jetzt zwei Maße, die Distanz, die durchlaufen wird und die Zahl der Runden, die durchaus irgendwie nicht unbedingt gleichzeitig optimiert werden können. Zumindest ist anschaulich klar, wenn ich öfter beobachten kann, also viele Runden habe, dann kann ich natürlich vielleicht einen besseren, kürzeren Weg finden. Das heißt, die widersprechen sich so ein bisschen, da gibt es so ein gewisses Trade-off dazwischen. Gut, soweit zur kurzen Vorspann, worüber ich eigentlich reden möchte. Ich werde in diesem Vortrag Ihnen ganz konkrete Algorithmen vorstellen. Und diese Algorithmen auch illustrieren, das heißt, Sie werden Simulationen sehen. Ich werde ganz zum Schluss sogar mal das Wagnis eingehen, eine Vorsehung, ein Programm zu starten, um Simulator wirklich zu starten für bestimmte Sachen. Ich werde theoretisch Ergebnisse nennen. Wenn es mir die Zeit erlaubt, werde ich für ein Ergebnis auch mal einmal kurz wirklich in die Analyse hineingehen, damit Sie sehen, das, was da passiert, ist ja vielleicht ganz trickreich und interessant, aber nochmal, wie ich eben sagte, das können Sie auch. Vielleicht auch eine Zwischenmerkung hatte ich eben vergessen, das können Sie auch. Ich wiederhole das so gerne. Der Georg kennt das. Unser beider Lehrer, der Wolfgang Paul, das war jemand, der vermittelte einfach seinen Studenten. Die kochen alle nur mit Wasser, diese Wissenschaftler. Das könnt ihr alles selber auch. Fangt einfach an. Und das hat mir selber sehr geholfen, hat mir geholfen, einzusteigen, Forschung zu machen. Gut, mit diesem Gathering-Problem hatte ich gesagt, wollen wir anfangen. Und die erste Strategie, die ich kurz vorstellen möchte, ist die, die ich eben schon angesprochen habe. Was haben wir da getan? Ein Knoten, der aktiv wurde, der hat sich seine Umgebung angeschaut und ist dann in das Zentrum seiner Nachbarn gegangen. Das heißt, in den Mittelpunkt des kleinsten umschließenden Kreises seiner Nachbarn. Darum heißt das Ganze Go to the Center. Das war die Operation. Jetzt kann man die noch ein bisschen erweitern. Manchmal hilft das auch. Zum Beispiel könnte er sich Folgendes anschauen. Wann bin ich eigentlich für den Gesamtzusammenhang des Systems noch notwendig? Und wenn er feststellt, das kann man sich überlegen, meine Nachbarn selber, in diesem Fall sind es diese drei, die sind unter sich zusammenhängend, dann ist dieser rote Knoten in der Mitte eigentlich für den Zusammenhang des Systems gar nicht mehr notwendig. Der hilft nicht weiter. Der kann ja nur Verbindungen zwischen seinen Nachbarn erzeugen, aber wenn die sowieso schon verbunden sind, braucht man ihn nicht mehr. Und dann könnte er zum Beispiel, und das vereinfacht viele Algorithmen, sagen, ich renne jetzt zu einem von denen hin und da bleibe ich die ganze Zeit. Das ist so, als würde einfach ein Roboter aus dem System verschwinden und das hilft, solche Strategien zu beschleunigen. Was nenne ich in Fusion, also eine Verschmelzung von Robotern. Das ist eine Strategie, die ist uralt. Die habe ich auch in Papers von Biologen zum Beispiel gesehen, die sich mit sowas beschäftigen. Hier stehen ein paar theoretische Ergebnisse, die alle möglichen Varianten von dieser Strategie in Unmengen von Modellen, auch Erweiterungen dieser Strategie untersuchen. Was immer rauskommt ist, das funktioniert, das ist Gathering, das funktioniert und zwar in endlich vielen Runden. Bisher kann keiner eine vernünftige Zeitschranke hierfür angeben, wie viele Runden das wirklich sind, können wir auch nicht. Was wir allerdings können, ist, wir können diese... Entschuldigung. Genau, ich hatte das einmal nur kurz gesagt, Entschuldigung, da war ich etwas sloppy. Sie können sich folgenden Graphen vorstellen. Oder stellen sich einfach diese Kreise vor, um jeden Roboter gemalt. Wenn diese Kreise ein zusammenhängendes Gebilde ergeben, oder anders gesagt, dieser sogenannte Unit-Disk-Graph, der da drunter liegt, der zwei Knoten verbindet, wenn sie Abstand kleiner gleich 1 haben, der muss am Anfang zusammenhängend sein. Und all diese Strategien werden dafür sorgen, dass der immer zusammenhängend bleibt, Und genau Ihr Beispiel war ein schon zu Beginn nicht zusammenhängender Unit Discovery. Was dann passieren würde, ist eigentlich jede Zusammenhangskomponente des Unit Discovery würde Gathering machen. Ja, das kann man natürlich tun, dann müsste man aber irgendwie so mit Random Walks oder so etwas in der Gegend rumlaufen. Das könnte man tun, ja. So kann man Komponenten wieder zusammenfügen. Gut, ich möchte Ihnen diesen Algorithmus nicht wirklich in diesem Vortrag vorstellen. Das liegt an dem, was ich hier gerade tue, nämlich ich klicke durch den ganzen Algorithmus durch. Das ist ein bisschen länglich, aber ich möchte Ihnen einfach mal vorführen. Und zwar an diesem Beispiel hier mit 1848 Knoten und 24 Runden. Sie müssen jetzt sehr genau hingucken. Ich hoffe, es tut sich was. Habe ich ihn gestartet? Ich habe ihn nicht gestartet, ne? Jetzt tut sich aber was, ne? Sie sehen im Moment nur, dass irgendwie Knoten verschwinden, ne? Das sind lauter Fusions, die passieren, weil das eine relativ dichte Szene ist. Irgendwann werden so kleine Trajektorien sehen, so kleine blaue Striche, wo diese Knoten anfangen, sich zu bewegen. Was Sie im Moment nur sehen, ist, dass irgendwie diese flächigen Teile ganz ausgedünnt werden. Das wird mehr und mehr so ein Liniengebilde. Und ganz oben, da sehen Sie jetzt die ersten kleinen blauen Trajektorien. Das heißt, nach dieser Ausdünnungsphase, die dieses Fusion im Wesentlichen macht, stellen jetzt zum Beispiel fest, jetzt hat man wirklich schon so ein Liniengebilde daraus gemacht. Vorher war das so eine Wolke von Robotern und jetzt haben sich da schon nur noch solche Linien rausgebildet. Und jetzt wird das Ganze gleich ganz schnell gehen. Sie sehen hier, dass von hier oben diese Linie jetzt so nach und nach aufgefressen wird. Jetzt muss ich mal sehen, ob ich es so, hab's geschafft. Der letzte Punkt ist über, da sind sie alle, ne? Hier sind alle angekommen. Diese Linien, die zu Ende gehen, da hat einfach ein Fusion stattgefunden. Und zum Schluss sind alle natürlich in unserem Sinne jetzt aufeinander gestapelt, als ein Roboter in der Mitte angekommen. Nur mal als Illustration, was solche Strategien tun. Ich möchte über diese Strategie eigentlich, was Beweise betrifft, gar nichts sagen. Ein bisschen genauer reingucken möchte ich in eine der beiden Strategien, die mit diesem Problem kurze Ketten zu formen, sich beschäftigt. Das ist das, was ich auf der ersten Folie auch schon mal hatte. Wir haben so eine gewundene Kette von Robotern, die stehen hintereinander. Und es gibt so einen Basecamp, einen Explorer, die Vorstellung da ist ein Forscher, der erforscht von seinem Basecamp aus ein großes Gelände. Hat diesen kleinen Sicht- oder Kommunikationsradius, also schickt man ihm Relay-Roboter hinterher. Und natürlich möchte man, dass für diese Relay-Roboter, dass das nicht zu viele sind. Und was ich hier jetzt in meinem Vortrag nur anschaue, ist die statische Variante davon, nämlich ich stelle mir vor, die Roboter sind jetzt einfach stupide dem Weg des Explorers, der ja nun wirklich ein bisschen merkwürdig durch die Lande gelaufen ist und diese wilde Kurve gegangen ist, sind auf dem Weg nachgelaufen und ich habe festgehalten. Dynamische Varianten, davon haben wir auch gemacht, die möchte ich aber in diesem Vortrag nicht ansprechen. Jetzt haben wir also diese Linie und wir stellen, und so wie eben auch, ist diese Kette zusammenhängend, in dem Sinne, dass der Abstand von einem Knoten zu seinem Nachfolger und zu seinem Vorgänger jeweils höchstens, ich nehme jetzt mal auf 1 ist. Das waren die 5 Meter eben auf dem Fußballplatz, die nenne ich jetzt 1. Und die Lokalitätsannahme hier ist sogar noch ein bisschen strenger als vorher. Roboter sehen einfach nur in der Kette Vorgänger und Nachfolger. Sogar wenn die Kette sich irgendwie wieder nah an sich selber rankommt, den anderen Teil der Kette sehen die gar nicht. Die sehen nur Vorgänger und Nachfolger. Das ist alles. Naja, und die Aufgabe ist, möglichst in Richtung dieser blauen Linie zu wandern. Wie kommen sie dahin? Wiederum, wir haben nur diese lokalen Regeln. Ich stelle hier 3 Strategien vor. Ach so, okay. Das ist das Problem, das ich ansprechen möchte. Bevor ich das tue, mache ich ein kleines Beispiel und dann überlegen wir uns mal, wie man überhaupt da dran gehen könnte. Der erste Titel ist natürlich verräterisch, der zweite überhaupt nicht. Die erste Strategie ist sehr intuitiv, nicht furchtbar schnell. Die zweite ist sehr wenig intuitiv, aber sehr schnell, Über die zweite werde ich ein bisschen genauer reden. Und danach werde ich noch mir ein paar Gedanken machen bei diesem Problem über diese Frage, wie hängt eigentlich dieses Rundenmodell mit Energie zusammen und wie muss man das ändern, damit da wirklich auch ein Aspekt von Energieeffizienz reinkommt. Gut, hier ist ein Beispiel für eine Kette. Ich habe mal etwas größer hingemalt als eben. Und hier sind so ein paar, nicht, ist eine hübsche Kette, so hat sie halt schön aufgewickelt. Das sind 300 Knoten, die ich hier hingemalt habe. Und nach 25 Runden bei einer der Strategien, ich sage gleich was zu dieser Strategie, ist dieses Knäuel schon erheblich entwirrt. Nach 150 Runden, das waren 300 Knoten, wie gesagt, ist es schon recht weitgehend entwirrt. Nach 270 Runden sieht es schon ganz gut aus. Ne? Ist auch schon so ziemlich nah an der Geraden. Und das ist die Strategie, die hier drunter liegt, ist eine Variante, diese Hopper-Strategie, aber diese Variante, die in allen Experimenten die beste ist, können wir nicht analysieren. Also da ist noch eine Menge zu tun. Okay, aber hier ist das ganz grundlegende Problem. Wir haben jetzt noch weniger Freiheitsgrade als eben. Da ist ein roter Knoten, der hat diesen grünen Vorgänger und diesen anderen grünen Nachfolger. Das ist alles, was er weiß. Preisfrage, wo soll er hingehen? Was soll er tun? Das Ziel ist, hinterher sollen die alle auf dieser Linie stehen. Aber der sieht ja nicht mehr als das. Der hat keine Ahnung, wo Start und Endpunkt oder von der Kette ist oder sowas. Wo soll er hingehen? Wohin? In den Mittelpunkt zwischen den beiden, ne? Das ist auch eine gute Idee. Und das tut die sogenannte Go-to-the-Middle-Strategie. Ich sagte eben, der Name war verräterisch. Die tut genau das. Ne? Hier haben wir so einen. Hier haben wir die Situation nochmal anders hingemalt. Wir haben so ein Relay. Ich nenne diese Roboter hier Relays, weil die genau diese Aufgabe erfüllen als Verbindung zwischen dem Basecamp und dem Explorer. Naja, und was sie tun ist, das, was hier steht, sie schauen sich ihre beiden Nachbarn an und gehen genau in die Mitte zwischen den beiden. Das ist der elementare Schritt einer sehr intuitiven Strategie. Die ist ganz simpel, das ist sicherlich intuitiv. Wenn Sie ein bisschen drüber nachdenken, ist das sicherlich die erste, die Ihnen dazu einfällt. Hier ist mein Beispiel. Ich habe hier mal so eine kleine Kette hingemalt. Das Erste, was passiert ist, nur die Ecken können sich jetzt bewegen. Ich lasse sie sogar alle gleichzeitig. Nur die Ecken können sich bewegen. Die anderen stehen schon in der Mitte ihrer Nachbarn. Die gehen jetzt in die Mitte ihrer Nachbarn. Jetzt können sich schon ein paar mehr Knoten bewegen. Und so weiter. Was Sie hier sehen, ist zum einen, da ist gewisse Hoffnung, das geht wohl in Richtung der Geraden. Aber was Sie sicherlich auch hier nicht erwarten werden, ist, dass die jemals die Gerade erreichen. Das passiert auch nicht. Dieses Verfahren konvergiert gegen die Gerade, wird es aber im Normalfall nie erreichen. Da muss man sehr extreme Startkonfiguration haben, damit die Gerade jemals erreicht wird. Typischerweise konvergiert das beliebig nah, aber es kommt nicht drauf auf die Gerade. Was gibt es dafür? Ja, ich. Wie lange das dauert? Ja. So könnte man das sehen, ja. Ich sage gleich, wie wir da rangehen. Das ist eigentlich, was Sie. Ja, ich warte gerade den Augenblick. Sonst wiederhole ich mich gleich nur. Hier ist vielleicht erstmal das Resultat darüber. Diese Strategie braucht quadratisch viele Runden. Wenn n die Zahl der Relays ist, dann brauchen wir eine Zahl von Runden, die ist sowohl mindestens als auch höchstens n Quadrat log n. Dieses log n ist übrigens ein Vermehrungsergebnis, sollte ich sagen, aus der Masterarbeit von Peter Kling, gerade jetzt vor 2 Wochen abgegeben. Und dieses Epsilon, was in diesen Ausdrücken auftaucht, das ist einfach der Abstand zur Geraden. Um bis auf den Abstand Epsilon an der Gerade heranzukommen, braucht man diese Zeit n Quadrat log n durch Epsilon. Das ist die obere und untere Schranke. Und das Interessante daran ist, wenn man den Beweis führt, dann stellt man fest, man landet in der Theorie der Markov-Ketten. Denn man kann einen globalen Schritt dieses Algorithmus als einen Übergang einer Markov-Kette beschreiben. Und da kann man über Mixing-Zeiten reden und was der Peter Kling gemacht hat. Der hat eine andere Modellierung, einen anderen Typ von Markov-Kette als wir früher benutzt und konnte damit schärfere Schranken beweisen. Okay, das sollte es auch zu dieser Strategie gewesen sein. Die Strategie, auf die ich ein bisschen genauer eingehen möchte, das ist diese Hopper-Strategie. Das ist eine Strategie, von denen werden wir sehen, die kommt sogar mit einer linearen Zahl von Runden aus. Die ist überhaupt nicht mehr intuitiv. Die eben war intuitiv, diese sieht ein bisschen verrückt aus. Aber dafür ist sie wirklich sehr viel schneller. Was tut diese Strategie? Das erste ist, die legt ein bisschen fest die Reihenfolge, in der die Knoten arbeiten. Nämlich, ist immer so eine Welle vom, wo habe ich es jetzt genannt? Vom Explorer, ich habe es hier, ist egal, warum ich es nenne, vom Explorer rückwärts zur Basisstation. Das heißt, zuerst arbeitet, ja der Explorer selber nicht, der ist ja fest, der Vorgänger vom Explorer wird zuerst aktiv. Wenn der aktiv ist und wenn er fertig ist, dann wird sein Vorgänger aktiv, danach dessen Vorgänger und so weiter. Das heißt, wir haben diese sequentielle Ordnung, das ist natürlich realisierbar, denn ich kann ja immer einfach meinen linken Nachbarn begucken, hat er sich bewegt, ist er fertig, dann fange ich an. Das heißt, so eine Synchronisation kann ich hier völlig lokal machen, das funktioniert schon. Und was dort passiert in so einem sogenannten sequentiellen Durchlauf, so einem Sequential Run, ist das folgende. Das ist zum einen diese sogenannte Hop-Operation. Was ist die Hop-Operation? Da geht ein Knoten, dieser Knoten da links, der geht wie bei Go to the Middle, nur der bleibt nicht in der Mitte stehen, sondern geht die gleiche Distanz noch weiter. Das heißt, er geht auf die andere Seite dieses Parallelogramms, was Sie da sehen. Und wenn wir uns das mal vorstellen an dieser Kette da links, ich hatte gesagt, es geht vom Explorer zum Basecamp, der Explorer ist oben, dann wird erstmal der oberste Knoten genau diesen Schritt machen. Und jetzt ist wichtig, der nächste Knoten ist dran, aber der hat jetzt schon eine andere Position des Knotens darüber. Der wird den Schritt jetzt so ausführen. Der wird dahin gehen, der wird dahin gehen. Hat jemand eine Idee, was ich mit der Kette gemacht habe? Ist die länger oder kürzer geworden? Gleich geblieben, ne? Ich hab die überhaupt nicht verändert. Die Länge der Kette ist exakt wie vorher. Werden wir gleich noch sehen, wenn wir uns anschauen, wie man sich eigentlich dieses Problem anschauen, wenn man sehen, wie man sich dieses Problem anschauen sollte, um es zu verstehen. Also diese Operation alleine ist völliger Quatsch. Ich werde die Kettenlänge nie verändern, ich werde eigentlich gar nichts verändern. Wenn ich das einmal gemacht habe, bin ich wieder in der Anfangskonfiguration. Also muss ich noch ein bisschen mehr machen. Und jetzt kommt das, was das Verfahren ein bisschen skurril macht. Es gibt zwei weitere Operationen. Das eine ist die sogenannte Remove-Operation. Und die passiert wiederum, ich habe hier wieder so eine Kette. Im ersten Schritt kommt so ein Hop-Schritt. Aber jetzt stellt dieser Knoten hier fest, der linke Knoten, ich kann das hier auch machen, stellt dieser linke Knoten fest, meine Nachbarn, die haben nur einen Abstand, der ist kleiner als 1. Sie sehen sich auch ohne, dass ich helfe. Wenn Sie das sehen, die Distanz zwischen meinen beiden Nachbarn ist schon selber kleiner 1, dann heißt das für diesen Knoten, man braucht mich nicht mehr. Der wird dann nach Hause gehen, er wird vielleicht ein Fusion mit einem der anderen machen oder würde einfach, der scheidet aus dem Spiel aus. Und so ein Run wäre jetzt auch sofort abgeschlossen. Sobald sowas passiert ist, abgeschlossen. Das eine sieht natürlich irgendwie sinnvoll aus, das ist ein einfaches Maß von Fortschritt. Und hier ist noch eine zweite Operation, das ist die sogenannte Shorten-Operation. Da passiert jetzt Folgendes. Dieses Relay, was hier steht, dieses hier, das stellt jetzt zwar vielleicht fest, meine Nachbarn haben Abstand größer als ich, darf nicht nach Hause gehen, aber der Winkel bei mir, der Winkel, der aufgespannt wird hier zu meinen beiden Nachbarn, der ist kleiner 90 Grad. Und dann gibt es eine Sonderregel, die sagt, da mache ich go to the middle. Ich glaube nicht, dass ich fände es interessant, wenn jemand intuitiv klar ist, wofür man sowas tut. Und da muss man an dieser Stelle auch wirklich mal reingucken in Beweis. Und das möchte ich an diesem einen Beispiel auch heute mal machen, um einfach mal zu sehen, wie geht man an so eine Analyse von so einer merkwürdigen Strategie ran. Vielleicht erstmal, um die Strategie zu vervollständigen. Ich hatte gesagt, wir machen diese sequentiellen Runs. Aber ein Run, der hört auf, entweder wenn Remove kommt, dann hört er einfach auf, dann bricht er ab und macht nicht weiter. Genauso, wenn Shorten kommt. Und wenn nur Hops kommen, dann hört er halt auf, wenn er am Basecap angekommen ist. Nur das sind die langen Runs. Und was wir tun werden, ist, wir werden jetzt versuchen zu zählen, wie viele Runs braucht man. Wir werden später sehen, die Zeit ist nicht wirklich die Summe der Runs, sondern ist sehr viel weniger, weil man die Pipeline kann. Ich kann einen zweiten Run starten, wenn der erste 3 Schritte gemacht hat. Das kann man sich einfach überlegen. Im Moment wollen wir solche Runs zählen. Und dafür schauen wir uns die mal viel genauer an, als wir es bisher gemacht haben. Ah ja, bevor ich das tue, nochmal in unserem Beispiel. Hier ist natürlich diese Hopper-Strategie rasant schnell. Was passiert hier? Ich mache eine Hop-Operation. Der kann keine machen. Der steht schon genau in der Mitte da. Der bewegt sich nicht. Aber der läuft jetzt auf die andere Seite dieses, ja, in diesem Fall dieses Quadrats. Der macht dasselbe. Der läuft ein. Jetzt habe ich gleichzeitig auch einen Remove dabei gemacht. Und das war schon ein Run, ne? Und jetzt kommt der zweite Run. Und zum Schluss war wieder ein Remove dabei. Wir haben nach zwei Runs sind wir durch. Und haben sogar in diesem Beispiel etwas sehr Ungewöhnliches für die Strategie getan. Wir haben nämlich die Linie tatsächlich erreicht, was nicht immer passiert. Es sah also sehr viel zielgerichteter aus, als das, was wir eben bei Go to the Middle gesehen hatten, ne? Gut. Wie gesagt, ich hatte überlegt, wenn hier ein Lernzentrum aufgemacht wird, dann sollten Sie auch in diesem Sinne was lernen. Das heißt, ich erkläre einfach mal so ähnlich wie in einer Vorlesung, allerdings in Kurzform, eigentlich nicht in Kurzform, wenn ich noch Viertelstunde habe, diese Strategie. Das Erste, was man tun, man muss sich überlegen, wie schaue ich mir eigentlich so eine Konfiguration, das heißt so eine Kette von Relays an. Und das Erste, was man tut, ist, man schaut nicht sich die Positionen der Knoten an, sondern man schaut sich die Vektoren an, die Knoten verbinden. So wie ich es hier hingemalt habe, das ist der Vektor U0, U1, U2, U3, U4, U5. Das sind die 5 Knoten, die der Explorer und das Basecamp und die 4 Relays dazwischen verbinden. Das heißt, ich schaue mir diese Vektoren an. Diese Vektoren haben alle Länge höchstens 1. Ich habe ja gesagt, jeder ist von seinen Nachbarn höchstens 1 entfernt. Der Abstand von Basecamp zu Explorer ist einfach die Länge der Summe der Vektoren. Die Länge der Kette ist die Summe der Längen der Vektoren. Klar. Und alle Vektoren haben Länge kleiner gleich 1. Ne, das ist also die Länge unserer Startkonfiguration. Toll ist, wenn wir zum Schluss dahin kommen. Ne? Gut. Und mit dieser Formalisierung, dass wir diese Vektoren anschauen, schauen wir uns einfach mal jetzt Hop-Runs, Remove-Runs und Shorten-Runs an und gucken, was passiert. Versuchen, Eigenschaften zu lernen. Hier starten wir mal so einen Hop-Run. Haben diese Vektoren. Und was passiert jetzt? Das ist der erste Schritt, ne? Läuft dahin. Das ist das, was im ersten Schritt, das ist genau ein Hop-Schritt, den ich gemacht habe, ne? Haben Sie gesehen, was mit den Vektoren passiert ist? Ich habe U0 und U1 vertauscht, mehr ist nicht passiert, ne? Ist ja einfach so. Ich habe da ein Parallelogramm hingemalt. Die gegenüberliegenden Seiten sind natürlich die gleichen Vektoren. Also es ist im ersten Schritt einfach beobachtet, auch nichts anderes passiert, als dass ich die ersten beiden Vektoren ausgetauscht habe. Und das geht so weiter. Was habe ich gemacht? Ich habe diese Vektoren U0 bis UN, die habe ich zyklisch einmal nach links geschiftet. Das heißt, anstatt U0 bis UN habe ich da jetzt stehen U1 bis UN und U0 am Ende. Mehr ist nicht passiert. U0 bis UN ist transformiert worden nach U1 bis UN, U0. Das war das, was ich am Anfang sagte. Ich habe eigentlich die Kette nicht verändert. Ich habe die Länge der Kette überhaupt nicht verändert. Die Summe der Vektoren ist natürlich die gleiche, ne? Die Summe der Länge der Vektoren. Ich habe also auf den ersten Blick völlig unsinnige Operationen hier durchgeführt. Hat nichts geholfen. Dass sie trotzdem wichtig ist, werden wir später sehen. Schauen wir uns einen Remove-Run an. Nicht da, es kommen erst mal wieder so Hops. Und jetzt sind wir in der Situation eines Removes, ne? Dieser Knoten da unten, der stellt fest, die beiden Nachbarn oben haben Abstand von kleiner 1 und er geht nach Hause. Was bedeutet, er geht nach Hause? Nicht, die haben Abstand kleiner gleich 1. Und das ist die neue Konfiguration. Wir haben einen Knoten weniger Und wir haben einen neuen Vektor, aber nicht irgendeinen neuen Vektor. Und das ist das, was dieses Bild uns gerade zeigt. Der neue Vektor ist U0 plus U3. Und was ich, die Eigenschaft, die ich wirklich brauche von dem, was wir sehen, ist nicht einfach, dass die Summe von zwei alten Vektoren ist, sondern das, was unten steht. Ich habe eine positive Linearkombination der alten Vektoren gebaut. Diese allgemeine Aussage, die ist wichtig. Und natürlich ist die Summe eine positive Linearkombination. Nicht die Koeffizienten sind größer gleich 0. So was nennt, ne, wenn ich eine Linearkombination habe mit lauter nicht negativen Koeffizienten, spricht man von einer positiven Linearkombination. So was habe ich hier also. Und ich habe ein Relay entfernt, was natürlich irgendwie toller, einfaches Zählen für Fortschritt ist. Jetzt schauen wir uns einen Short-Run an. Kommen wieder in die Situation. Und was macht der jetzt? Der stellt fest, meine Nachbarn sind zu weit auseinander, der Winkel bei mir ist aber kleiner 90 Grad, also mache ich go to the middle. Das heißt, er geht in die Mitte von diesem Vektor da oben. Noch einen zurückgehe. Der Vektor oben selber ist natürlich U0 plus U3. Und wenn ich in die Mitte davon gehe, dann habe ich zwei Vektoren, jeweils der Form 1/2 U0 plus 1/2 U3 gebaut. Das ist das, was da oben hingemalt ist. Also erste Woche habe ich wieder positive Linearkombinationen gebaut. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, über Fortschritt zu reden. Denn wir wollen ja irgendwie so eine Konfiguration irgendwie ansehen, was hilft das? Welche Art von Fortschritt haben wir? Und hier ist die erste Art von Fortschritt, die wir haben. Stellen Sie sich vor, diese beiden Vektoren, U0 und U3, sind beide lang. Lang heißt bei mir mal Größe 1/2. Und der Winkel dazwischen ist klein. Dann ist es erstmal sicherlich jedem intuitiv klar. Dann muss im Verhältnis zu der Länge von U0 plus der Länge von U3 diese direkte Verbindung da oben, nämlich dieses U0 plus U3, sehr viel kürzer sein. Einfache planare Geometrieaufgabe, das nachzurechnen, kann man tun. Und dann stellt man fest, das gilt, wenn U0 und U3, also diese beiden Teilvektoren, beide lang waren, größer 1/2 waren, dann hat man die Kette mindestens um ein Drittel reduziert, um ein additives ein Drittel reduziert, mal zu kürzer gemacht. Und man kann auch bewerten, um wie viel. Und, auch das ist wichtig, wie wir später sehen werden, wir haben dabei keine kurzen neuen Vektoren erzeugt. Nicht? Denn wir haben ja einen shorten Schritt gemacht. Das heißt, einen Schritt gemacht, den wir nur ausführen, wenn die beiden Nachbarn ursprünglich Abstand Größe 1 hatten. Die haben wir in der Mitte durchgeschnitten, also jede Hälfte hat Länge Größe 1/2. So, jetzt haben wir eigentlich alle Informationen zusammen, die wir brauchen, um eine Analyse für die Zahl der Runden zu machen. Schauen wir mal nach. Wir haben sicherlich, ganz grobe Abschätzung, höchstens n Remove Runs. Remove Run heißt ja, ein Relay wird removed, wird entfernt, wir haben nur ein Stück, also mehr als n können wir auch nicht entfernen. Wir haben auch höchstens, auch das ist eine einfache Einsicht, drei in viele Short Runs, die auf Vektoren der Länge größer 1/2 angewandt werden. Warum ist das der Fall? Naja, wenn ich einen Shorten anwende auf zwei Vektoren der Länge größer 1/2, mache ich die Kette ja mindestens um ein Drittel kürzer. Keine unserer Operationen macht die Kette jemals länger. Ich kann natürlich eine Kette, die nie länger als n sein kann, nicht mehr als 3n oft um ein Drittel kürzer machen. Dann hätte sie irgendwann eine negative Länge. Also auch das ganz einfach Einsicht. Jetzt gibt es noch die anderen Shorten Runs. Und davon gibt es natürlich eventuell mehrere, aber auch das kann man sich überlegen, das sind nicht so viele. Warum sind das nicht so viele? Wir schauen einfach an, wie viele kurze Vektoren gibt es denn. Ja, wenn wir Pech haben, waren am Anfang alle Vektoren kurz. Das waren n plus ein Stück, waren vielleicht alle kurze Vektoren. Und wie können wir neue kurze Vektoren erzeugen? Sicherlich nicht beim Shorten, das haben wir gerade gesehen. Da kommen zwei Vektoren, die beide länger als 1/2 sind, raus. Das geht nur bei Remove. Da erzeugen wir eventuell genau einen kurzen Vektor. Also es gibt nur n Remove-Schritte. Also können wir nur n neue kurze Vektoren erzeugen. Also insgesamt können das die n plus 1 Startvektoren sein und n neue. Das heißt, wir haben 6 n plus 1 Runs, nur ich habe die Hop-Runs noch nicht mitgezählt. Und die müssen wir uns jetzt anschauen. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Bisher war, glaube ich, einfach hingucken. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Was ich jetzt tue, ist Folgendes. Ich schaue mir mal an, ich führe ein paar Begriffe ein, nämlich was heißt das, zwei Vektoren stehen in Konflikt zueinander. Das bedeutet einfach, wenn ich sie hintereinander schreibe, dann ist der Winkel zwischen ihnen kleiner 90 Grad. Das bezieht sich, und dieses Conflicting bezieht sich nicht nur auf Vektoren, die auch in der Kette hintereinander stehen, sondern auf beliebige Vektoren. Das könnte auch U5 und U37 sein. Die können auch in Konflikt stehen, nämlich wenn ich die hintereinander malen würde, wäre der Winkel zwischen ihnen kleiner als 90 Grad. Dann nenne ich die Conflicting. Und eben sonst nenne ich sie Non-Conflicting, also nicht in Konflikt stehend. Und jetzt schaue ich mir sogenannte Non-Conflicting-Vektoren an einer gesamten Konfiguration. Einen Vektor, den nenne ich Non-Conflicting, in einer Gesamtkonfiguration, wenn dieser Vektor mit keinem anderen in Konflikt steht, also mit keinem anderen einen Winkel kleiner 90 Grad bildet. Das sind Vektoren, die mich interessieren. Und mich interessieren die insbesondere, wenn sie am Ende der Kette stehen. Und mich interessiert aber insbesondere eben dieser Suffix, das Endstück der Kette, die nicht in Konflikt mit anderen stehen. Also wenn ich eine Kette anschaue und mir möchte diesen Non-Conflicting Suffix kennenlernen, dann schaue ich mir den letzten Vektor an, frage mich, steht der in Konflikt zu irgendeinem anderen? Wenn nein, habe ich schon mal einen. Dann schaue ich den Vektor davor an, steht vielleicht auch zu keinem anderen in Konflikt, gut. Schaue ich den davor an, der steht vielleicht zu irgendeinem anderen im Konflikt. Das heißt, nur die letzten beiden Vektoren, das war mein Non-Conflicting Suffix. Mein Ziel ist es, den Algorithmus so lange laufen zu lassen, bis der Non-Conflicting Suffix die ganze Folge ist, also Länge n hat. Gut, darüber wollen wir was lernen. Und die erste Beobachtung ist, ein Hopran, der wird immer den Non-Conflicting Suffix verlängern. Wieso tut er das? Hopran heißt ja, ich habe den Vektor U0 von vorne Schritt für Schritt durchgereicht. Und jedes Mal hat das Durchreichen auch mit einer Hop-Operation stattgefunden. Es ist also insbesondere nie ein Remove oder ein Shorten passiert. Das heißt aber auch, da war sicherlich niemals ein Vektor kleiner 90 Grad, denn das wäre sofort ein Shorten und die Situation hätte abgebrochen. Ein Hopran sorgt also dafür, dass U0, was sich gerade ans Ende geschaufelt hat, auf jeden Fall ein Vektor ist, der zu keinem anderen in Konflikt steht. Und da der sonst die Vektoren nicht verändert hat, habe ich damit den Non-Conflicting Suffix, der vielleicht schon da war, um dieses U0 verlängert. Ich habe das unten drunter gehängt. Das ist schön, ist die Methode, wie das Ding länger wird. Jetzt habe ich hier was Gewagtes hingeschrieben, da müssen wir noch drüber reden. Remove und Shorten Runs do not. Remove und Shorten Runs werden den Non-Conflicting Suffix nicht verkleinern. Das ist irgendwie überhaupt nicht klar, ne? Es könnte ja sein, die erzeugen neue Vektoren. Wieso steht nicht einmal so ein neuer Vektor im Konflikt, obwohl vorher gar keine da waren? Reden wir gleich drüber. Also, wenn das so wäre, dann gibt es nur N-Hop-Runs und dann ist die gesamte Kette non-conflicting. Und das ist im Moment unser Ziel. Was das bedeutet, sage ich gleich. Das wären dann insgesamt 7N plus 1, wenn man den Kram zusammenzählt. Eben hat man 6N plus 1 und jetzt nochmal N Runden, 7N plus 1 Runden die beiden. Aber das ist genau das Problem. An der Stelle müssen wir noch reingucken. Ne? Wieso ist das wirklich so? Das ist wahr, aber da müssen wir noch reingucken und da kommt jetzt genau auch noch ein Schritt, nämlich eigentlich diese Idee des Shorten, dieses Shorten-Schritts in die Analyse rein. Wieso werden durch Shorten oder durch Remove keine Vektoren erzeugt, die auf einmal in Konflikt stehen, neue Konflikte erzeugen, die vorher nicht da waren? Und das ist wiederum elementare Geometrie. Und da kommt genau rein die Information, die wir eben gesammelt haben. Wir erzeugen nur positive Linearkombinationen, sonst nichts. Und dieses Lemma, ich glaube, auf der Folie gleich zurück, das Lemma male ich mal gleich mit dem Bild dahin. Das ist das, was man dazu braucht. Das ist, ja, wenn man so will, eine Übungsaufgabe in der Schule, wenn man Geometrie macht. Da passiert nicht viel. Aber ist hier halt genau das, was man braucht. Wir schauen uns einen Vektor U an, ich habe den in Blau da mal hingemalt, und eine Menge von Vektoren U0 bis UN, das sind die schwarzen, die ich da unten hingemalt habe, drei Stück in meinem Bild. Und wir stellen uns jetzt vor, der Winkel zwischen U und jedem dieser Vektoren UI ist größer als 90 Grad. Das habe ich in diesem Bild hingemalt. Was heißt, der ist größer als 90 Grad? Das heißt doch, wenn ich unter diesem blauen Vektor die Senkrechte einzeichne, dann zeigen alle diese schwarzen Vektoren unterhalb dieser senkrechten, also unterhalb dieser waagerechten blauen Linie. Das heißt, gerade die Winkel sind größer 90 Grad. Kann man direkt an diesem Bild am einfachsten hinmalen. Das heißt, diese Vektoren, die zeigen alle nach unten. Das ist der eine Aspekt. Das andere ist, wie sehen positive Linearkombinationen aus? Das haben Sie vielleicht, ja sicherlich in der linearen Algebra, im viel allgemeineren, wenn Sie über Kegel oder sowas gesprochen haben, eben was erzeugen positive Linearkombinationen, die erzeugen Kegel, gelernt. So eine positive Linearkombination wie dieser Vektor V, der ist in dem durch die schwarzen Vektoren aufgespannten Kegel enthalten. Das geht nicht anders. Das ist einfach die Eigenschaft, eine positive Linearkombination zu sein. Naja, aber alles, was darin enthalten ist, kann natürlich genauso wenig einen Winkel kleiner 90 Grad zu dem blauen U haben, wie die schwarzen Vektoren auch. Was bedeutet das aber, was ich jetzt gerade gesagt habe? Das bedeutet, diese neuen Vektoren, die entstehen, die können keine Konflikte erzeugen. Das war genau das, was das Lemma sagte. Es wird nicht auf einmal ein Vektor, der zu irgendetwas, wo vorher kein Winkel 90 Grad, kleiner 90 Grad zu hatte, mit einem Winkel kleiner 90 Grad. Mit einmal entsteht ein neuer Konflikt, entsteht ein neuer Vektor, der zu einem Vektor, der schon da ist, einen Winkel kleiner 90 Grad hat. Das geht nicht. Das ist die Eigenschaft, die wir eben während des Beguckens der möglichen Runs angeschaut haben, festgestellt haben, wir erzeugen positive Linearkombinationen und sonst nichts. Gut, fassen wir zusammen. Wir hatten 7n plus 1 Läufe insgesamt. Und was dann überbleibt, ist eine Kette von Vektoren, die die Eigenschaft haben, wenn ich beliebige zwei Vektoren da rausnehme, dann haben die einen Winkel kleiner 90 Grad. Wenn diese Vektoren zwei Knoten im Abstand d verbinden, wie lange Kette können Sie bauen, die diese Eigenschaft hat? Hier gibt es eine Tafel, ich mal eine hin. Das sind Basecamp und Explorer. Ich glaube, das Schlimmste, was wir tun können, ist so etwas. Dieses hier ist gerade mal unter 90 Grad. Das ist die längste Kette, die Sie bauen können, mit der Eigenschaft, jeder Vektor, zum Beispiel dieser hier und dieser hier, die könnte ich ja gegeneinander stellen. Wenn ich diese beiden Vektoren aneinander klebe, dann ist der Winkel dazwischen immer noch größer gleich 90 Grad. Entschuldigung, dieses hier ist, ja, dieses ist 90 Grad. Das wollen Sie erreichen. Und das Schlimmste im Sinne, wie lange Kette kann ich bauen, ist eben wirklich so etwas aufzubauen. Das ist auch eine einfache geometrische Überlegung, da möchte ich jetzt eigentlich nicht reingehen. Aber jetzt sieht man auch sofort, wie lang die Kette ist. Das ist nämlich die Länge, ja, ich habe da gerade so ein rechtwinkliges, gleichschenkliges Dreieck gemalt. Das heißt, die Länge ist Wurzel 2 mal dem Abstand zwischen Basecamp und Explorer. Das heißt, so eine Kette von paarweise non-konfliktigen Vektoren haben Länge höchstens Wurzel 2 mal d. Und das aber weiter, da kann diese Strategie wirklich hängen bleiben. Mit der Konfiguration wird die Strategie nichts mehr tun. Die würde die ständig stehen lassen, wird sie nicht mehr verändern. Wird nur noch Hopruns machen und das für immer. Noch eine Bemerkung hatte ich am Anfang schon gesagt. Wenn uns Zeit interessiert, dann ist natürlich sinnvoll zu sagen, wir lassen so einen Run nicht bis zum Ende laufen, bevor wir den nächsten starten, sondern pipeline die. Und man kann sich einfach überlegen, wenn ein Run 3 Schritte gemacht hat, dann können wir ganz ohne Probleme den nächsten schon starten. Das heißt, wir brauchen wirklich bei m Runs und n Relays höchstens 3m plus n Schritte. Und sowas kommt dann dabei raus. Die Gesamtzahl der Runden ist nur linear, eben war sie bei Go to the Middle, war sie quadratisch. Und die Kette, die wir bekommen, hat eine Länge, die höchstens Wurzel 2 mal d ist. D ist der Abstand zwischen Basecamp und Explorer. Und die Zahl der Relays habe ich jetzt nicht ausgeführt. Kann man sich auch überlegen, die wird nicht zu groß, die ist höchstens 3 mal d. Passiert also nicht, dass die auf einmal alle ganz eng zusammenstehen, denn dann wären sie längst irgendwann zwischendurch gelöscht worden. Gut, haben wir also jetzt für dieses Problem zwei Verfahren gesehen. Ein sehr intuitives, nicht schnelles, ein etwas verrücktes, ziemlich schnelles. Und ich möchte ganz zum Schluss Ihnen im Wesentlichen noch ein kleines Programm starten für ein anderes Modell. Das sieht folgendermaßen aus. Ich hatte am Anfang gesagt, die durchlaufende Distanz ist vielleicht sogar der wesentliche Teil der Energiekosten. Die haben wir aber gar nicht angeschaut. Wir haben diese Runden angeschaut. Wenn Sie sich diese Runden anschauen, stellen Sie fest, die Distanz, die da gelaufen wird, wird typischerweise gegen Ende der Strategie immer kürzer. In der Runde wird immer weniger gelaufen. Das heißt, das spiegelt nicht so richtig die durchlaufende Distanz wieder, dieses Rundenmodell. Das spiegelt wirklich die Zahl der Beobachtungsschritte. Anhalten, beobachten und überlegen, wo gehe ich als nächstes hin. Diese Zahl der Schritte, die wird da angeschaut. Hier sind zwei Modelle, die man anschauen kann, um sich besser auch mit der Distanz zu beschäftigen. Das erste ist, man macht zum Beispiel Go to the Middle, und über die werde ich ab jetzt im Wesentlichen dann reden. Go to the Middle aber sagt, ich gehe nicht bis zur Mitte, sondern ich gehe höchstens Delta-Schritte. Und Delta ist eine kleine Zahl. Das heißt, ich gehe gar nicht so weit, sondern mache einen viel kürzeren Schritt und dann beobachte ich schon wieder. Das kann natürlich helfen, man muss überlegen, wie weit kann das helfen. Das zweite Modell treibt das Ganze jetzt auf die Spitze und sagt, ich beobachte immer. Ich habe jetzt ein kontinuierliches System. Das heißt, ich rede jetzt eigentlich über ein dynamisches System. Wenn ich sage, die Roboter bewegen sich alle, die Relays bewegen sich alle, beobachten sie ständig und passen nach welchen Regeln auch immer ständig ihre Geschwindigkeit und ihre Richtung an die Beobachtung der Position der Nachbarn an. Das ist das letzte Modell und über die beiden möchte ich jetzt eigentlich nur noch Ergebnisse sagen. Dieses Delta-Bounded-Modell, da kann man sich Folgendes überlegen. Dieses Delta hat einen ganz einfachen Effekt auf die Zahl der Runden. Oh, das habe ich noch gar nicht aktualisiert. Auch da steht vorne ein n² log n plus n durch Delta. Das heißt, die Zahl der Runden ist tatsächlich n² log n plus n durch Delta. Das heißt, für die Zahl der Runden hilft dieses Delta irgendwie nicht viel. Ne? Aber für die maximale Distanz hilft das eine Menge. Die maximale Distanz ist Delta mal n² plus n. Das heißt, wenn Delta kleiner wird, wird diese maximale Distanz, auch die man läuft, auch immer kleiner. Das hilft wirklich öfter zu beobachten. Wenn wir etwa Delta auf 1 durch n setzen, dann stellen wir fest, wir haben zwar noch n² log n Runden, aber mit einmal ist die durchlaufende Distanz nur noch linear. Wurde ja im Ursprungsmodell etwa, unser Ursprungsmodell war das obige für Delta gleich 1. Im obigen für Delta gleich 1 haben wir eine durchlaufende Distanz, die quadratisch ist. Für Delta gleich 1 durch n durch, wird insgesamt nur noch eine lineare Distanz gelaufen. Da ist also eine Menge Fortschritt, die man da macht. Erkauft man sich allerdings auf den ersten Blick mit der Zahl der Runden, auf den zweiten Blick sieht man, also im Tote spielt das keine Rolle. Das heißt, vernünftigerweise wählt man nicht Delta gleich 1, sondern Delta gleich 1 durch n. Und das kann man jetzt auch ganz kontinuierlich sehen, will ich aber jetzt hier nicht machen. Das ist meine letzten drei Folien, da möchte ich Ihnen eine hübsche Strategie vorstellen und auch dafür ein Programm starten. Das ist die sogenannte Move-to-Bisector-Strategie. Das ist eine Strategie, wo die Roboter jetzt kontinuierlich laufen und ständig anpassen ihre Geschwindigkeit und die Richtung, in die sie laufen, an die aktuellen Positionen der Nachbarn. Und was sie machen ist, sie gehen in Richtung der Winkelhalbierenden zu den Nachbarn. Nicht mehr in die Mitte, sondern in Richtung der Winkelhalbierenden. Das ist was anderes als zu der Mitte. Nicht? Das wäre nur dasselbe, wenn die Abstände der beiden Knoten gleich wären. Und das machen sie so lange, bis sie die Mitte ihrer Nachbarn erreicht haben, falls sie das jemals tun. Ich habe das hier mal als ein kleines Movie reingebaut, für den Fall, dass sich nur ein Knoten bewegt. Ich habe also eine Kette mit einem einzigen Relay, das anderen sind Basecamp und Explorer. So wird das Ding laufen. Diese hübsche Kurve laufen, wenn es mit fester Geschwindigkeit immer in Richtung der Winkelhalbierenden läuft. Oh, ist rausgeflogen. Gut. Was machen die, wenn sie in der Mitte angekommen sind? Dann sehen sie zu, dass sie immer auf der Geraden zwischen ihren Nachbarn bleiben. Man kann einfach ausrechnen, dafür müssen sie nicht schneller als die Nachbarn laufen. Das heißt, die würden die Maximalgeschwindigkeit etwa 1, die wir vorgegeben haben, würden sie keine Probleme mit haben, das funktioniert. Das ist die gesamte Strategie und die möchte ich Ihnen jetzt einmal vorführen. Das sind ich starte hier wirklich jetzt online einen Simulator, das sind keine Kann man die blauen Linien da sehen? Nee, ne? Machen wir mal ein bisschen anders. Ich lasse das nochmal laufen. Sie sehen hier so eine Kette, ne? Diese kleinen gelben Striche, die zeigen einfach die Richtung der Winklerbirnen an, die in der Startkonfiguration. Und jetzt bewegen Sie sich nach der Strategie, die ich eben nannte. Und diese roten Linien sind die Trajektorien, die Sie durch... Oh, das ist aber wirklich schlecht hier zu sehen. Die roten Linien sind die Trajektorien, die Sie durchlaufen. Die fette rote Linie ist die von einem Knoten, der ja, als letzter ankommt. Der also nie auf der die Mitte seiner Nachbarn erst auf der Linie zum Schluss erreicht. Und solche Bilder kommen dabei raus. Und ich zeige Ihnen gerade noch mein Lieblingsbild. Das ist mal so eine Kette, die sogar in sich selber der sich selber durchdringt. Und da sieht man jetzt auch sehr schön, wie die sowohl die eigene Durchdringung als auch auflöst und dann runterfällt zu der Geraden. Ja, und jetzt kämpft sie sich mühsam nach unten. Gut. Diese Strategie kann man auch analysieren, die ist nicht vollständig bisher analysiert. Was wir gemacht haben, ist, wir haben sie verglichen mit einer bestmöglichen Strategie, wenn die Roboter beliebig weit gucken könnten. Die ist natürlich ganz simpel, wenn ich die Distanz anschaue, ist das einfach der maximale Abstand eines Roboters zur Geraden. Damit haben wir das verglichen und unser Ergebnis sagt im Wesentlichen, man ist höchstens um Log-N-Faktor davon entfernt bei dieser Strategie. Das ist aber nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass man nur einen konstanten Faktor entfernt ist. Das können wir noch nicht beweisen. Werden aber können, das ist machbar, glaube ich. Wie gesagt, ich sagte schon, das ist machbar. Gut, ich komme zu den letzten beiden Folien über Conclusions. Erst einmal, speziell in diesem Gebiet gibt es natürlich eine Menge von Problemen. Ganz grundsätzlich kann man sich fragen, welche Eigenschaften von Robotern sind eigentlich notwendig für bestimmte Aufgaben, welche sind hinreichend für bestimmte Aufgaben, welche Eigenschaften könnte ich vielleicht auch ausblenden oder so etwas, welche Eigenschaften sind technisch möglich, ganz wichtige Frage, ist auch noch nicht so ganz klar, Roboter, so wie ich sie mir vorstelle, sind etwa solche, wie der Marco Dorigo aus Brüssel hat, das sind Roboter, die tatsächlich so einen Rundumblick über so eine Kamera, die in einen konkaven Spiegel hinein nach oben zeigt, arbeitet. Also die Frage, welche Eigenschaften kann man eigentlich benutzen und welche Eigenschaften sind eigentlich notwendig? Viel wichtiger und vielleicht auch der interessanteste Teil startet dann, wenn ich mir vorstelle, das gesamte System bewegt sich. Ich habe einen Schwarm. Stell mir vor, das wäre ein Vogelschwarm. Ich möchte verstehen oder nachbauen, wie ein Vogelschwarm eigentlich zusammenbleibt. Und jetzt kann ich mich erstmal auf den Standpunkt stellen, ich nehme mal dieses einfache physikalische Modell, der Vogel sieht auch nur die Vögel in der Nachbarschaft. Wie macht er das? Für einige Modelle können wir da Verfahren angeben, analysieren können, zeigen, das funktioniert wirklich. Für einige Modelle braucht man einen viel weitergehenden Begriff von Lokalität, so wie der bei Vögeln ja auch tatsächlich zum Beispiel ist, oder bei Fischen ist. Und da ist noch ein riesiges Feld, da gibt es seit anderthalb Jahren so eine Arbeit von Bernard Chazelle, der das sehr grundlegend untersucht hat, allerdings dort in einem sehr, sehr allgemeinen Modell gezeigt hat, dieses allgemeine Modell liefert einem praktisch nur doppelexponentielle Laufzeitschranken. Das heißt, das ist ein toller Ansatz als Start, aber noch nicht wirklich ein Ansatz, der auf konkrete Probleme Ergebnisse liefert. Als letztes, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, eigentlich geht es hier darum, dass wir uns interessieren für lokale Algorithmen, die sogar das Netzwerk verändern können. Denn das tun wir. Das Netzwerk sind die Roboter, die haben nur lokale Sicht, aber die können selber das Netzwerk verändern, indem sie so rumrennen. Und das passiert nicht nur hier, das passiert zum Beispiel auch im Umgang mit Peer-to-Peer-Systemen und anderen Dingen. Und dazu gehört eben auch, dass das Netzwerk nicht nur sich selber verändert, sondern das Netzwerk auch noch von außen verändert wird. In unserem Beispiel wäre das der Explorer, der durch die Gegend rennt. Der würde etwa dieses simple Netzwerk zu einer Kette verändern. Wie kann man mit dieser Art von externer Dynamik umgehen? Wie kann ich solche externe Dynamik mit lokalen Regeln durch auch unter anderem durch interne Dynamik kompensieren und immer nur unter der notwendigen Einschränkung dieser Lokalität, denn diese Systeme, die haben keine zentrale Kontrolle mehr. Ja, das soll es gewesen sein. Ganz herzlichen Dank für Ihre Geduld. So, ja, gerne. Da ist sogar eine Frage. Sobald man in diese dynamischen Modelle reingeht, kommt man eigentlich in diese Richtung. In diese kontinuierlichen Modelle reingeht, dann kommt man hin. Was man da ja eigentlich tut, ist, man definiert sowas wie eine neue Physik auf diesen Objekten. Eine andere Art von Anziehungskraft. Dieses Go-on-by-Sector ist irgendwie, ja, eine physikalisch unsinnige, aber algorithmisch eben machbare Art von, wenn man so will, einer eigenen Physik, wie sich gegenseitig Körper beeinflussen. Und in dem Bereich, da kann man natürlich mit all diesen klassischen Methoden herangehen. Was die typischerweise liefern allerdings häufig, ist nicht eine Analyse über diese Weglängen. Die liefert sehr viel Analyse über Stabilität, über Oszillieren vielleicht, was ja bei so einem Verfahren Vorteil passieren kann und Ähnliches. Aber soweit ich weiß, ist es nicht so einfach, mit solchen Verfahren wirklich in irgendeinem Sinne über Effizienz zu reden. Man muss sich sicherlich auf den Torus, wieso sollte das nicht funktionieren? Stimmt, ja, genau. Torus funktioniert das nicht. Da muss man sicherlich dann aufpassen, dass man solche, da muss man an die Strategien rangehen. Es gibt kompliziertere Dinge, als nur das Geschlecht des Körpers, der Fläche zu verändern. Sie können wirklich sich alle Arten von Hindernissen in dem Gebilde vorstellen. Sodass einfach das, was ich hier Nachbarschaft nenne, ganz komplizierte Dinge werden. Das sind keine Kreise mehr, sondern Dinge, die von der Position abhängen, die ganz anders aussehen. Da kann einer 2 Meter von mir weg sein, aber hinter der Wand stehen, dann sehe ich den nicht. Und dann kriegt man eine ganz andere Art von Problem. Dann muss man das kombinieren mit Motion Planning und allem Möglichen. Da haben wir Resultate, die benötigen etwas aufgeweichten Begriff von Lokalität, da muss ich ein bisschen mehr können, um überhaupt anfangen zu können. Doch. Ich hatte nur deterministische Verfahren beschrieben. Tatsächlich hatte ich ja dieses eine Ergebnis für die Go-to-the-Center-Strategie zu Beginn, diese N-Quadrat-Laufzeitschranke angegeben, die basiert auf einem randomisierten Verfahren. Und randomisiert ist dabei die Reihenfolge, in der die Knoten aktiviert werden. Wir sind sicher, das Ganze funktioniert auch ohne, wir können das nur noch nicht analysieren. Aber Randomisierung grundsätzlich hilft eigentlich eher in der Situation, die eben schon angesprochen wurde, wenn das System nicht mehr zusammenhängt ist. Wenn ich anfangen muss, ins Blaue hinein Nachbarn zu suchen mit Random Walks oder so. Oh ja, das kriegen wir gerne wieder.
So, wir schließen die ganze Veranstaltung gleich nochmal mit einem kleinen Auftritt unseres Chors. Aber bevor der beginnen darf, möchte ich an dieser Stelle zwei Personen nochmal sehr, sehr herzlich danken. Das ist einmal, und Sie sollten das wissen, der Ideengeber für diese Namensgebung war der Kollege Klaus Waldschmidt. Also vielen Dank. Und der Organisator dieser ganzen Veranstaltung, ganz, ganz toll. Ich hatte schon Angst, du bist bei der Bekämpfung der lauten Musik irgendwie unter die Räder geraten. Dafür entschuldigen wir uns natürlich. War der Georg Schnittke zusammen mit der Nicole Schweikart. Ich finde das ganz prima, wie ihr das gemacht habt. Dankeschön.
Ja, ich bin an sich nur nach vorne gekommen, um zu fragen, wer von Ihnen zum Abendessen mitgehen würde. Der Plan ist, dass wir jetzt erst nach dem musikalischen Beitrag dann zum Lernzentrum gehen würden und danach zum Abendessen beim Italiener. Wer von Ihnen hätte Interesse mitzugehen? Sie sind herzlichst alle eingeladen. Könnten Sie gerade mal Handzeichen geben, dass ich vorwarnen kann, wie viele ungefähr zu erwarten sind? Was würdest du sagen? 30. Vielen Dank.
Ja, er ist mal so bescheiden, also vielen, vielen Dank. Trotzdem, Sie haben sich natürlich eine kleine Gehässigkeit ausgedacht, das konnten Sie aber nicht wissen, dass das eine Gehässigkeit gibt. Die Getränke, und ich glaube, jeder von uns kann das jetzt gebrauchen, gibt es auch erst im neuen Lernzentrum. Und da müssen Sie rübergehen. Ich habe mir in der Zeit einen kleinen Algorithmus überlegt, wie das funktionieren muss. Nämlich, wenn jeder Frankfurter, also jeder, der den Weg kennt, auch rübergeht und jeder, der den Weg nicht kennt, einfach mit dem Schwarm mitläuft, müsste das eigentlich funktionieren. In diesem Sinn, jetzt letztes Mal Gabriel Wittum und sein Chor.